Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Bauern sind los mit ihren Treckern in Berlin zum Protestieren.
Zum einen haben die Bauern das Gefühl, dass wir für alles verantwortlich gemacht werden, also sprich Insektensterben und dass unsere Arbeit nicht mehr wertgeschätzt wird. Und zum anderen eben auch, dass die Politik auf unsere fachliche Meinung keine Rücksicht mehr nimmt.
Willkommen aus Osnabrück. Wir sind von Potsdam bis hierhin. Wir haben morgen 4 Uhr losgefahren.
Wir kommen aus Ostfriesland. Wir sind 500 Kilometer hergefahren. Die Düngeverordnung und immer schärfere Auflagen, die wir bekommen, dass wir selber überhaupt gar nicht mehr über unseren eigenen Betrieb was zu sagen haben. Denn überhaupt das Ansehen der Bauern. Uns geht es nicht ums Geld. Natürlich, letztendlich muss jeder Betrieb ums Überleben kämpfen. Wir wollen nur unser Ansehen. Wir sind die das Volk ernähren.
Viel Frust also, aber wie berechtigt sind die Proteste wirklich? Darüber sprechen wir gleich. Und wir reden über den Einbruch, der auch einen Tag später noch viele fassungslos macht, der Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden.
Ja, ich bin ja hier aufgewachsen, habe das auch vor 2 Jahren nochmal angeguckt alles. Das macht einen nur traurig.
Da waren wir gestern noch drin, haben uns das alles angeschaut. Ist ja sehr beeindruckend, die Sammlung. Also eigentlich nur ungläubig.
Und doch ist es passiert. Also Thema bei uns in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 26. November 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Es war ein Diebstahl, so spektakulär, dass er es weltweit in die Schlagzeilen geschafft hat, auch zum Beispiel bei der New York Times. Der Einbruch ins grüne Gewölbe der berühmten Schatzkammer im Dresdner Residenzschloss gestern Morgen um 5:15.
Selbst wenn man ahnt, was noch da ist, kriegt man also wirklich Angst um das, was nicht mehr da ist.
Ja, sagt Dirk Sindram, der Direktor des grünen Gewölbes, so oder so. Der Wert der erbeuteten Diamanten und Brillanten, der ist unschätzbar. Und doch rätseln Polizei, Politiker, eigentlich alle immer noch, wie es die Diebe überhaupt schaffen konnten, ins hochgesicherte grüne Gewölbe einzudringen. Auch meine Kollegin Alexandra Gerlach aus Sachsen, die jetzt in der Leitung ist. Hallo Alexandra.
Hallo, guten Tag.
Alexandra, kannst du uns mal den Raum, dieses Gewölbe beschreiben?
Naja, es ist ja so, dieses historische grüne Gewölbe ist ja so aufgebaut, dass man quasi einen großen Tresor betritt. Man geht durch mehrere Schleusen hindurch und dann kommt man in mehrere kleinere Räume, die sehr, sehr kostbar ausgestattet sind, alle sehr unterschiedlich farblich gestaltet sind, mit Spiegeln, ohne Spiegel, mit grünen Malachit, mit Malachit-Teilen, die auch dem grünen Gewölbe den Namen gegeben haben. Dann gibt es ganz viele kleine Podeste an den Wänden, da sind diese ganzen kostbaren kleinen Gefäße aus Elfenbein, aus Silber, aus Gold, mit unterschiedlichsten handwerklichen Fähigkeiten ausgestattet, bearbeitet, gedrechselt, zusammengebaut, also herrlichst an die Wand gebracht. Da läuft man also durch und kommt dann eben irgendwann in das Juwelenzimmer, ziemlich am Ende ist das. Und dieses Juwelenzimmer hat in der Mitte eine sehr schöne, ich muss ganz kurz nachdenken, wie man das nennt, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, leider.
So schön, dass man es fast nicht beschreiben kann.
Und darum herum gruppieren sich ganz tolle, spiegelfreie Vitrinen, Glasvitrinen aus Sicherheitsglas, das spielt ja auch eine große Rolle bei dieser Geschichte, das galt bislang als quasi unüberwindbar. Und in diesen Vitrinen breitet sich dann eine unglaubliche Pracht aus, ein Funkeln, ein Schimmern. Es sind unglaublich schöne Edelsteine, hochglanzpoliert, herrlich verarbeitet. Und das alles nimmt natürlich einem fast den Atem, wenn man davor steht, weil es so künstlerisch gearbeitet und gefasst ist. Sehr schön geschliffen in Schliffarten, die man heute gar nicht mehr so kennt. Und wie gesagt, es funkelt in allen Farben. Es sind Smaragde, Rubine. Es ist einfach, man kann es fast nicht glauben, so viel Pracht an einem Ort. Und es sind ja nicht nur Schmuckstücke, es sind zum Beispiel die Griffe von Degen verziert. Es gibt Schuhschnallen, es gibt Haarklammern, es gibt Diademe, es gibt Orden, es gibt Epauletten, also so Schulterstücke, die mit Juwelen besetzt sind. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Es ist wirklich märchenhaft, was der Betrachter dort zu sehen bekommt.
Wahnsinn, man kann sich sehr gut ausmalen, schon allein anhand deiner Begeisterung jetzt gerade. Also jeder Dresdner kennt das, ist ja auch der Staatsschatz des 18. Jahrhunderts gewesen. Und keiner konnte sich im Prinzip vorstellen, dass es auch nur ansatzweise möglich ist, ja, da einzubrechen.
Ja, das ist so. Weil ich kann mich gut erinnern, mein Sohn war mit seiner Klasse dort und die haben einen Ausflug dorthin gemacht. Und da ist er selber aus Versehen an so eine Vitrine gekommen. Da ist sofort Alarm losgegangen. Es ist alles sehr gut an sich gesichert. Ich habe ja schon berichtet von diesen Vitrinen, die durchsichtig sind. Sehr, sehr festes Glas. Das Glas der Fenster ist Sicherheitsglas. Ich weiß nicht, ob es Panzerglas ist, kann ich nicht sagen. Die Fenster sind alle mit dicken, massiven Gittern vergittert. So wie man das von großen Schlössern kennt, wo so eine Art so gevierteiltes Gitterwerk über die Gesimse gespannt wird und dann fest mit dem Mauerwerk verbunden ist, wo man sich dann auch fragt, wie konnte das überhaupt durchgesägt werden, aufgetrennt werden? Das sind ja alles noch Fragen, die offen sind. Dann. Und sicher ist, es gibt ganz viele Alarmsysteme und es gibt sehr, sehr viele Kameras. Also überall hängen kleine Kameras. Das wird ja auch alles überwacht und läuft dann in der Sicherheitszentrale des Museums zusammen, wo die Security-Mitarbeiter sind. Dort gibt es dann viele Bildschirme und da haben die dann auch sozusagen die Räume alle auf dem Schirm.
Ja, dann kommen wir mal direkt zu der Frage aller Fragen. Wie konnten es die Täter trotzdem schaffen? Wir kennen durch die Kameras, können wir zumindest sehen, wie viele eingedrungen sind. Zwei haben wir da gesehen. Was ja für mich auffällig war, als Laien, dass die Täter jetzt nicht besonders filigran vorgegangen sind, um es mal so zu formulieren, also nicht so, wie man es jetzt aus Hollywood-Filmen kennt, sondern doch eher, ja, rustikal.
Brutal. Ich würde es sogar zuspitzen und sagen, es war brutal. Also erstens mal ist festzuhalten, das weiß die Polizei zweifelsfrei, die Täter sind durch ein Fenster gekommen, was sich quasi zur Straßenseite hin öffnet und auch Richtung Theaterplatz und zur gegenüberliegenden Semperoper. Auch das wirft Fragen auf, wie kann das sein, dass das niemand gemerkt hat? Wie haben die das Gitter abbekommen? Wie haben sie die Scheibe eingeschlagen, ohne dass irgendjemand das gemerkt hat? Sie hatten eine Axt dabei und sie sind dann eben rein. Und das sieht man jetzt auf einer Videosequenz, die von der Polizei gestern Abend veröffentlicht worden ist, dass eben dort ein Täter, der so einen Kapuzenpulli trägt, also nicht weiter zu erkennen ist, wohl etwas auffällige Schuhe anhat, so bestimmte Turnschuhe. Er hat in der einen Hand eine Taschenlampe und in der anderen eine Axt und schlägt damit mit brutalster Gewalt auf diese Vitrine ein und knackt sie.
Jetzt hat der Wachdienst die Täter live gesehen. Du hast auch schon gesagt, alle Alarme sind ja ausgelöst worden. Und trotzdem haben die nichts gemacht, außer dann auch nochmal die Polizei zu rufen, die dann zu spät gekommen ist.
Das ist normal. Also das muss man... Ja, das muss man differenziert betrachten. Dahingehend, es gibt eine grundlegende Regel, die gilt in allen großen internationalen Museen, dass immer Menschenleben vor Einbruch geht. Weil man nie weiß, haben die Räuber, haben die Einbrecher Waffen dabei oder nicht. Und in diesem Falle haben sie sich ordnungsgemäß verhalten. Sie haben das gesehen auf ihrem Videomonitor und haben sofort die Polizei gerufen. Ja. Die Polizei hat genau 5 Minuten gebraucht, um vor Ort zu sein. Und das ist eigentlich ziemlich schnell und trotzdem war es schon zu spät.
Ja, im Rahmen.
Trotzdem waren sie schon zu spät. Und nun kommt hinzu, zu dieser Zeit war der Strom ausgefallen. Es hat nahe des Schlosses an der Augustusbrücke, die derzeit eine Baustelle ist übrigens, da geht auch niemand lang. Also das ist eigentlich strategisch gut gewählt, diesen Zeitpunkt zu nehmen, weil das ist zurzeit eine Baustelle, da ist kein Verkehr, der über die Brücke fließt. Das ist ein Dead End sozusagen. Und unter der Brücke ist irgendwo dieser Stromverteiler und der hat eben gebrannt. Und da weiß man noch nicht genau die Zusammenhänge. Ob das mit dem Einbruch zu tun hat oder nicht, Fakt ist, dadurch ist die Straßenbeleuchtung ausgefallen und machte die tintige Nacht noch dunkler.
Und die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang bestehen könnte, sozusagen.
Die haben das nicht so klar gesagt, aber sie prüfen das. Es ist auf jeden Fall ein Bestandteil der Ermittlungen.
Okay, welche Spuren, du hast schon die Turnschuhe, die auffälligen, genannt, welche Spuren gibt es darüber hinaus noch von den Tätern?
Also, momentan ist es so, oder heute früh war es zumindest so, dass die Polizei noch weiterhin am Tatort Spuren gesichert hat. Das hieß also auch für die Beschäftigten und auch für den Direktor des Museums zum Beispiel im Grünen Gewölbe, im historischen Grünen Gewölbe, dass die Beschäftigten gar nicht das Gelände dort betreten durften. Das heißt, die Polizei hat versucht, DNA der Täter zu sichern und das ist extrem schwierig, weil das ja eben ein Museum ist und da tagtäglich jede Menge Menschen durchgeschleust werden, die ihr DNA-Material dort auch hinterlassen, indem sie irgendwas anfassen. Und es ist eben sehr, sehr schwer, jetzt die DNA zu extrahieren, die den Tätern gehört. Aber das ist heute vorrangig. Und es gibt weitere Spuren. Es wurde eben 15 Minuten gestern nach dem Notruf, wurde dann noch ein brennendes Auto gemeldet in einer Tiefgarage im Norden von Dresden. Und dieses Auto war schon abgemeldet und die Türen standen alle offen. Und es war wohl Benzingeruch dort zu riechen, sodass man davon ausgeht, dass es auch hier eine Verbindung geben könnte. Es wurde gestern mal spekuliert, ob das ein Täterfahrzeug vielleicht von Komplizen gewesen gewesen sein könnte. Das weiß man aber nicht. Mhm. Darüber hinaus ist die Polizei halt jetzt bemüht, auch im grenznahen Bereich nach Polen, auch nach Brandenburg, dort zu gucken, dass man vielleicht noch die Leute irgendwie rausfischen kann. Aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
Was kann man denn über die Beute sagen? Es ist nicht alles geklaut worden.
Nein, das ist die gute Nachricht in dem ganzen schrecklichen Drama um diese Juwelensammlung, die einzigartig ist und die unbezahlbar ist, die auch unwiederbringlich ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Der materielle Wert ist ja das eine. Sehr viele Edelsteine, Diamanten, Brillanten, die man so nicht wieder wird beschaffen können. Das zweite ist aber der kulturhistorische und kunsthistorische Wert und der ist nicht bezifferbar. Das ist immer wieder gestern auch betont worden. Die gute Nachricht ist, dass die Täter, die ja ganz gezielt diese eine Vitrine aufgesucht und zerstört haben und dann die Sachen rausgenommen haben, nicht alles mitgenommen haben. Und zwar wahrscheinlich deshalb auch, weil viele der Teile mit feinen Stichen angenäht waren am Untergrund.
Also es ging.
Und das hat dazu geführt, dass das eben nicht alles einfach so eingesammelt werden konnte.
Es ging den Tätern ja ganz offensichtlich auch um den Zeitfaktor. Einfach so schnell wie möglich dann wahrscheinlich alles mitnehmen. Was nicht nied- und nagelfest ist im wahrsten Sinne des Wortes.
Also das könnte sein, was so ein bisschen stutzig macht, ist, sind jetzt die ersten Bilder veröffentlicht von Teilen, die dort mitgenommen wurden. Und da liegt so ein wenig der Gedanke nahe, dass sehr, sehr gezielt große Stücke mitgenommen wurden. Also eine schleifenförmige, sehr schöne Brosche, eine Epaulette, also so ein wunderbar diamantbrillant besetztes Schulterstück. Es ist ein Teil von einem bedeutenden Orden weg. Also als ob da jemand sich ganz klar vorher Gedanken gemacht hat, was er dort mitnimmt.
Also Profis, davon kann man ausgehen. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt keinen Markt für so bekannte Objekte, weil ja jeder sofort weiß, dass das Diebesgut ist. Heißt, wenn es Profis sind, dann brechen sie die Steine jetzt wahrscheinlich heraus aus den Schmuckstücken und verkaufen sie einzeln?
Ja, das wäre sozusagen neben dem, wie Herr Sündram gestern gesagt hat, GAU, das ist ja wirklich eigentlich ein Super-GAU, eine ganz kulturhistorische Katastrophe, die Kunstsammlung hier ereilt hat, das wäre wirklich ganz furchtbar. Und da hat auch gestern die Generaldirektorin Marion Ackermann gesagt, also das wäre nicht auszudenken, dass diese Stücke aufgebrochen werden, um sie dann neu zu verwenden. Dennoch sind wohl einige Steine gar nicht verkäuflich, auch nicht, wenn sie rausgebrochen werden, weil sie einen derart seltenen Schliff haben, der nur zu dieser Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, verwendet wurde, dass sie auch in einem losen Zustand nicht verkäuflich wären.
Und umschleifen?
Tja, das weiß ich nicht, ob das geht. Ich bin ja kein Spezialist für Juwelen, aber
hast du dir das nicht angeeignet?
Nein, habe ich nicht. Ja. Ich bin zwar jetzt schon die Juwelenraubbeauftragte, der Raub ist es nicht, Juwelendiebstahlsbeauftragte des Deutschlandfunks, aber das bin ich noch nicht. Okay. Nee, aber also das kann ich nur dazu sagen, dass die Steine, selbst wenn sie herausgelöst werden, nur teilweise verkäuflich werden, aber es bleibt ja immer noch genug. Ja. Also da ist zum Beispiel ein Degengriff verschwunden, da sind irgendwie über 700 Diamanten dran, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und wenn man die alle einzeln rauslöst und irgendwo anders verbaut, klar sind die verkäuflich dann, nicht? Aber vieles ist also im Original gar nicht verkäuflich. Das kann man ganz klar sagen, wenn es auseinandergebaut würde, wäre es einfach ein Riesenjammer.
Und ein Super-GAU, wie du gerade eben schon gesagt hast. Vielen Dank für den Überblick, Alexandra.
Bitte
unsere
schön.
Juwelenbeauftragte des Deutschlandfunks seit gestern.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Die Bauern sind sauer, sie fühlen sich schikaniert. Immer neue Vorschriften der Bundesregierung zum Umweltschutz, zum Gewässerschutz, zum Klimaschutz, zum Insektenschutz machen ihnen das Leben schwer, sagt der Bauernverband und ihr Generalsekretär Bernhard Krüsken.
Der Anlass war das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung. Und das war ein Stein in einer langen Reihe von Belastungen, die dann irgendwann die Bauern dazu gebracht haben, zu sagen, so jetzt läuft das Fass über, jetzt ist das Maß voll.
Deswegen sind die Landwirte heute auf ihre Trecker gestiegen, um Berlin lahmzulegen. Wobei es auch nachdenkliche Stimmen aus dem Kreise der Bauern gibt, zum Beispiel Georg Jansen, Geschäftsführer der kleineren AG Bäuerliche Landwirtschaft. Er sagte heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk das hier.
Dass wir Abschied nehmen müssen von einem Agrarmodell, was uns als Bauern und Bäuerinnen seit Jahrzehnten in eine internationale Kostenführerschaft gedrängt hat. Wir müssen zu billigsten Preisen gute Produkte liefern. Und dieses Modell, das stößt an Grenzen, an unsere wirtschaftliche Grenzen als Bauern, aber auch an gesellschaftliche Grenzen. Und deshalb hilft uns keine Pfeiferei gegenüber Ministern, sondern wir müssen alle in die Verantwortung und in die Pflicht genommen werden.
Also das ist das Spannungsfeld, das wir jetzt besprechen. Und zwar mit Jule Reimer, unsere Agrarexpertin aus der Wirtschaftsredaktion. Jule, schön, dass du zu mir jetzt ins Studio gekommen bist.
Hallo.
Jule, wir haben es gerade im ersten O-Ton von Bernhard Krüsken, dem Bauernverbands Generalsekretär, gehört. Vor allem der Insektenschutz war der Tropfen, der das Fass für viele Landwirte zum Überlaufen gebracht hat. Was wird da genau von den Bauern gefordert?
Also gefordert wird von ihnen zum Beispiel beim Spritzen einen bestimmten Abstand zu Gewässern einzuhalten. Und auch einige Insektizide werden in Schutzgebieten verboten. Da behauptet jetzt der Deutsche Bauernverband, da seien mehrere Millionen Hektar Fläche betroffen. Der Wertverlust für die Bauern ginge in den zweistelligen Milliardenbereich. Und die Bundesregierung, das Bundeslandwirtschaftsministerium, argumentiert dagegen, es gelte für ein paar Prozent der Agrarfläche, also 7%, und nur für bestimmte Wirkstoffe. Da liegen die Zahlen ganz weit auseinander. Aber ehrlich gestanden, ich neige in dem Fall dazu, eher dem Bundeslandwirtschaftsministerium zu glauben.
Okay. Klare Ansage. Auf der anderen Seite war jetzt der Insektenschutz ja nur der Tropfen. Das heißt, das Fass war schon vorher voll aus Sicht des Bauernverbandes. Sauer sind die Landwirte auch wegen der Düngemittelverstärkung zum Gewässerschutz. Stichwort Nitratbelastung. Haben wir ja auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen. Ist das für dich nachvollziehbar?
Ich glaube, da herrscht auch möglicherweise einiges an Desinformationen. Erstmal ganz vorab, Trinkwasser ist bei uns nicht belastet, wenn es in den Haushalten ankommt mit diesen 50 Milligramm Nitrat pro Liter, weil nämlich die Wasserwerke belastetes Wasser mit sauberem Wasser verschneiden. Alle seriösen Untersuchungen sagen, dass um die 80% dieser Nitratbelastung aus der Landwirtschaft stammen. Das kann man belegen, wohl wissenschaftlich, weil unter Wäldern kaum eine Belastung vorliegt. Und im Siedlungsbereich ist sie auch um vieles, vieles geringer. Die Tierhaltung hat zugenommen und die konzentriert sich auch auf bestimmte Gebiete. Und diese Gülle, die da aus der Tierhaltung resultiert, die muss entsorgt werden. Da gibt es einen regelrechten Gülletourismus. Und je weiter weg die Gülle gefahren werden muss, das ist ja Wasser, das ist schwer, da kostet es also ein Mehrfaches. Das heißt, da ist auch die Versuchung groß, vielleicht auch ein bisschen mehr Gülle aufs Feld zu kippen in der Nähe, als es dem Feld gut tut. Ein anderes Messstellennetz, das würde auch keine anderen Ergebnisse bringen, warnt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Und deshalb jetzt eben die Auflage, nochmal durch ein EuGH-Urteil, also durch den Europäischen Gerichtshof, bestärkt, dass die Landwirte in belasteten Gebieten 20% weniger düngen müssen. Gewässerschonende Betriebe sind davon nicht betroffen. Jetzt sagt der Deutsche Bauernverband, naja, die Pflanzen würden hungern. Man muss aber wissen, also wenn die vorher zu viel gedüngt wurden, dann werden sie nicht hungern. Es gibt Einschätzungen der Fachleute der Bundesregierung, die sagen, 5% Einbußen beim Ernteertrag sind möglich. Es kann zum Beispiel auch sein, so wird Backweizen vor der Ernte nochmal gedüngt, dass der Weizen dann einen geringeren Eiweißgehalt hat. Aber das ist aber trotzdem möglich zu vermarkten. Und ich meine, wenn man neue Brunnen sucht, das kostet auch Geld. Also Die Bundesregierung muss da vielleicht aber auch mehr Geld in die Beratung der Landwirte stecken.
Okay, also du sagst, im Prinzip ist es auf der einen Seite, ist es nicht so schlimm, wie die Bauern das ausmalen, aber auf der anderen Seite, du schüttelst gerade ganz vehement mit dem Kopf, aber auf der anderen Seite, einen Ernteausfall, einen bestimmten haben die Landwirte ja schon, was bei kleinen Margen das Überleben ja schon dann möglicherweise schwerer macht.
Ja, man muss sehen, erstens mal, Landwirt ist nicht gleich Landwirt. Das heißt, insgesamt fließen pro Jahr 5 Milliarden Euro durch die Europäische Union an die deutschen Landwirte. Das ist ein System, das resultiert aus der Nachkriegszeit. Da wurde auf Ernährungssicherheit geguckt. Und man muss auch sehen, die Landwirtschaft ist ja wetterabhängig. Das Arbeiten mit der Natur, das bedingt besondere Hürden.
Die Agrarsubvention, über die wir jedes Mal oder häufig sprechen.
Genau. Ja. Also 300 Euro pro Hektar bekommt derzeit, also so rund 300 Euro pro Hektar bekommt jeder Landwirt, der eben Land hat. Und ich habe mir mal genauer angeguckt, führende Köpfe, die da bei dem Protest mitlaufen. Da gibt es kleine und mittlere Landwirte, die profitieren wahrscheinlich da nicht besonders viel. Es gibt aber auch Landwirte, die kriegen 110.000 Euro pro Jahr oder 160.000 Euro pro Jahr. Und die Agrargenossenschaften, die ganz, ganz großen Betriebe, kriegen natürlich da möglicherweise auch noch mehr.
Also das heißt, das Problem ist möglicherweise falsch, dass der mal ganz salopp formuliert, passt vielleicht zum Thema Düngemittel, der Teufel macht immer auf den größten Haufen. Und naja, das ist das Problem?
Ja, Vorsicht. Also die Tierhalter bekommen jetzt, die bekommen auf eine Art und Weise oder haben auf eine Art und Weise andere Subventionen bekommen. Aber dieses Geld wird ja pro Hektar und nicht pro Tier gezahlt werden. Aber man muss sich wirklich da jeden Betrieb angucken. Und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, also Georg Jansen, der ja vorhin auch im Zitat vorkam, die sagt halt, 20% der Betriebe bekommen 80% der EU-Milliarden und das ist einfach keine Verteilung oder es ist eine Verteilung, die die Großen begünstigt. Und bei diesen Demonstrationen geht es für meine Einschätzung einem Teil der Leute auch um die Systemfrage oder ich vermute mal allen um die Systemfrage, die einen von der einen Seite, die anderen von der anderen Seite, weil das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten werden nämlich in den nächsten Monaten entscheiden, ob dieses Geld weiter pro Hektar mit vergleichsweise wenig gesellschaftlicher Gegenleistung vergeben wird oder ob das eben an Umweltleistung gebunden wird oder ob man zum Beispiel auch ab 100.000 Euro eine Obergrenze einzieht. Das würde Rumänien und Ostdeutschland treffen. Also oder bindet man die Subventionen auch an die Zahl der Arbeitskräfte? Ist ja auch eine interessante Frage, gerade für ländlichen Raum.
Also schwieriges Thema schon mal. Dennoch, Georg Jansen, du hast ihn jetzt auch nochmal angesprochen, der sagt ja auch, es wird zu viel von den Bauern gefordert, immer bessere Qualität der Lebensmittel zu immer niedrigeren Preisen. Ist das auch eine Quadratur des Kreises, die der Einzelhandel, die der Verbraucher von den Landwirten fordert?
Ja, in der Tat. Gut, der Verbraucher, ja, der will auch häufig zu billig, aber dazwischen ist ja der Einzelhandel, der ja auch diese Dumpingaktionen macht und es gibt auch die kartellrechtliche Frage, ob das da alles so in Ordnung ist, dass wir ja jetzt nur noch 5 große Ketten haben, die dann auch natürlich möglicherweise Preise diktieren können. Aber die Politik hat da auch ein bisschen, muss man sagen, die Landwirte zum Teil in die falsche Richtung geführt. Also zum Beispiel jetzt diese Forderung artgerechte Tierhaltung. Da sitzt jetzt mancher Landwirt mit einem Stall da, der eben nicht mit dem Staatsziel Tierschutz übereinstimmt. Der Mann oder dieser Betrieb, der hat möglicherweise staatliche Subventionen gekriegt, damit er möglichst in die Tierhaltung investiert, damit er auch die Schweine demnächst nach China exportiert. Ja, und jetzt wird gesagt, jetzt brauchen wir Subventionen, weil die Ställe sind ja nicht mehr tiergerecht. Jetzt soll es Subventionen geben, damit die wieder zurückgebaut werden. Obwohl da Ställe sind, die sind zum Teil in der Form seit 30 Jahren verboten. Also da ist auch richtig was schiefgelaufen.
Okay, und das heißt, jetzt können mit den neuen politischen Vorgaben können die deutschen Landwirte im Prinzip eben nicht mehr nach China exportieren, schon allein deswegen, weil sie gar nicht konkurrenzfähig mehr sind auf dem Weltmarkt? Oder kann man das noch nicht sagen?
Nee, so würde ich das nicht sagen. Also man muss sich fragen, wollen wir das weiter in der Form subventionieren? Man kann ja den Umbau der Ställe subventionieren. Die Frage ist, müssen die Tierbestände gleich groß sein? Da sind wir wieder bei der Gülle. Eigentlich haben wir ja die Situation, dass wir wahrscheinlich die Tierbestände reduzieren müssten. Die Landwirte oder auch die Bauernfunktionäre finde ich da nicht völlig stringent in ihrer Argumentation. Also Exporte nach China sollen gut sein, aber sie wehren sich gegen die Marktöffnung im Mercosur, also gegenüber des Freihandelsvertrages Argentinien, Brasilien etc. Sie schimpfen jetzt ausdrücklich auch bei dieser Demonstration, dass sie selber auf Glyphosat demnächst verzichten sollen. In Argentinien werde das mit Flugzeugen versprüht. Viele Schweinehalter verfüttern hier seit 20 Jahren gentechnisch veränderte Soja, die mit massenhaft Glyphosat gespritzt wurde, kam nämlich aus Argentinien. Und ich glaube, man kann diese Auflagen auch als Chance sehen, denn die Welthandelsorganisation verbietet willkürlichen Protektionismus. Aber Umweltauflagen sind durchaus zulässig. Also Umweltauflagen, die dann auch jeder, der in die EU importieren will, einhalten muss.
Würde dann ja alle treffen im Prinzip.
Genau, und das wäre dann aber auch eine Chance für die hiesigen Bauern.
Ja, verstehe ich. Schauen wir noch mal ganz kurz zum Ende auf die CDU, die ja traditionell auf Seiten der Landwirte steht. Gleichzeitig bekommt sie jetzt aber immer mehr Druck, eben auch im Bereich Umweltschutz mehr zu tun. Stichwort Rezo-Video. Keine einfache Situation für Julia Klöckner, die jetzt sozusagen von beiden Seiten in die Zange genommen wird.
Ja, das stimmt auch. Also wir hatten eine Weile den Eindruck, dass sie da doch sehr eng an den Deutschen Bauernverband, der ja mehr auf ein Bündnis mit der Agrarindustrie setzt, arbeitet. Jetzt auch durch den Druck aus Brüssel habe ich den Eindruck, ist sie da zwischen allen Stühlen gelandet. Die Landwirte sind traditionell konservativ, sie sind sehr stolz, sie fühlen sich zu Unrecht angegriffen, ist auch sicherlich in vielen Fällen tatsächlich so. Und man merkt zum Teil so eine Hinwendung zur FDP, also Eigentum und Selbstbestimmung ist sehr wichtig, aber das ist ganz interessant, weil wenn die FDP konsequent Marktwirtschaft fordert und es betreiben will, dann müsste sie die Subventionen eigentlich alle abschaffen. Ja. Ich glaube auch, dass es große Agrarbetriebe in Deutschland gibt, die es ohne Subventionen schaffen können. Aber es gibt eben die ganzen kleinen nicht. Und wie gesagt, die ganze Mittelgebirgslandschaften, die Alpen, überall, wo es nicht so einfach ist, Landwirtschaft zu betreiben, da wird man mit Subventionen arbeiten müssen und soll das auch weiter tun. Aber man muss auch sagen, es gibt schon den einen oder anderen, der wedelt da auch mit dem AfD-Fähnchen. Und das macht, glaube ich, nicht wenigen in der CDU oder auch in der Bauernschaft so ein bisschen Sorge.
Explosive Gemengelage. Vielen Dank, Jule. Der Tag at deutschlandfunk.de. Sie kennen die E-Mail-Adresse, an die können Sie sich wenden, wenn Sie uns schreiben möchten, wenn Sie Kritik oder Anregung oder auch einfach nur Lob haben. Ich bin Philipp May. Bis zum nächsten Mal und tschüss.